Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Brexit-Showdown im Unterhaus hat uns ja quasi stündlich Schlagzeilen beschert und die ganze Situation scheint so festgefahren und unübersichtlich, dass wahrscheinlich nur noch echte Experten überhaupt verstehen, was da los ist und wie das alles ausgehen soll. Eine Gesellschaft nach dem Brexit hat sich der britische Schriftsteller Sam Byers schon ausgemalt, als es das Referendum noch gar nicht gab. Jetzt ist sein Roman auf Deutsch unter dem Titel Schönes neues England erschienen, aber im Original heißt das Buch Perfidious Albion. Albion, perfides Albion, das war der Schmähruf der Franzosen gegen den Verrat Englands im 19. Jahrhundert. Deshalb wollte ich von Sam Byers als erstes wissen, ob Britannien denn heute wieder der Verräter ist, der Verräter Europas.
Well, I thought it was interesting to use a phrase that other countries have used.
Nun, das war ein Begriff, mit dem uns andere Länder charakterisiert haben. Den habe ich deshalb verwendet, weil es ja ein Satz war, mit dem andere Länder über Englands Verhalten reflektiert haben. Und als ich das Buch geschrieben habe, da war natürlich die ganze Brexit-Diskussion mitten im Gang. Und es gab gerade von den Ultrarechten all diese Versprechungen, die sie gemacht haben, das Verfälschen der Wahrheit. Und es entstanden neue Narrative. Und da habe ich mich wieder an diesen Satz erinnert, der ja sehr viel über uns Briten aussagt.
Der Brexit als Begriff taucht ja in Ihrem Buch nur ein einziges Mal auf, aber der ganze Roman ist doch von so einem Brexit-Gefühl durchzogen, hat man das den Eindruck. War das denn Ihr Vorhaben? Wollten Sie eine Post-Brexit-Novel schreiben?
Well, first of all, thank you for
herzlichen Dank, dass Sie das festgestellt haben. Es ist eben ein Roman, der sich nicht direkt mit dem Brexit auseinandersetzt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Referendum noch gar nicht stattgefunden hatte, als ich an diesem Buch gearbeitet habe. Und danke nochmal, dass Sie es nochmal erwähnt haben, dass das Wort wirklich auch nur einmal auftaucht. Aber was ich glaube ich, was mich damals beschäftigt hat, als ich dieses Buch geschrieben habe, das war einfach eine gewisse vergiftete soziale und politische Atmosphäre, die es in Großbritannien gab. Und der Brexit hatte das in gewisser Weise losgetreten. Und dieser kulturelle Wandel, der einhergeht mit so einem rechten Mainstream, sogar nationalrechtem Mainstream, hat auch eine Rhetorik freigesetzt, wo ich mir dann eingebildet habe, was bedeutet es heutzutage in England zu leben? Also in was für einer Atmosphäre leben wir? Das ist eigentlich das Gefühl, was das Buch ausdrücken sollte. Und das hat nicht nur etwas mit dem Brexit zu tun. Ich merke einfach, es gibt eine Art hasserfüllte Atmosphäre und der Brexit ist nur ein Teil dieser Atmosphäre, die ich feststelle.
Und in welcher Atmosphäre man lebt, das sieht man an der fiktiven Stadt Edmondsbury, die in Ihrem Buch ihr Hauptschauplatz ist und die London als Metropole abgelöst hat. Was ist dort anders? Können Sie uns das mal bitte beschreiben?
I thought it'd be interesting to, given that a lot of the novel is concerned with technological change.
Ich fand es eigentlich ganz interessant, dass ich in meinem Roman gerade in den Mittelpunkt drücke, was wir an technologischen Veränderungen gerade durchleben, durch das Internet, durch soziale Medien. Die ganze Infrastruktur verändert sich ja rasant. Und da fand ich es dann gar nicht so ungewöhnlich, dass das alles nun außerhalb einer Großstadt wie London spielt. Und eher in einer Kleinstadt oder in einem Dorf, weil es sich ja gar nicht mehr lösen kann von dieser technologischen Infrastruktur. Das Internet oder die sozialen Medien finden dort ja genauso statt. Und ich wollte damit auch eine Art Witz machen und wollte eigentlich sagen, durch das Internet, die sozialen Medien, durch diese Art, wie wir uns permanent auch selbst überwachen, leben wir alle irgendwo nur noch in einer kleinen Stadt. Und gewisse Distanzen sind erodiert und Edmondsbury steht irgendwo dafür, dass man einerseits sehr lokal geworden ist und andererseits sehr klaustrophobisch.
Dieser technologische Wandel, den Sie gerade erwähnt haben, wie stark beeinflusst der denn tatsächlich das Brexit-Gefühl, auch das ganz Reale, in dem Sie jetzt gerade leben und wir?
I think in several ways. I mean, first of all,
Also seitdem das Buch herausgekommen ist, ist ja einiges passiert. Beispielsweise der Skandal um Cambridge Analytical, der die Wahlen beeinflusst hat. Wir haben festgestellt, dass das Referendum beeinflusst wurde durch diese neuen Technologien. Und die Art, wie Leute sich heute Informationen beschaffen oder überhaupt der Informationsfluss, das hat sich ja alles wahnsinnig verändert. Und was sich ebenfalls verändert hat, ist die Qualität der Information, der Wahrheitsgehalt der Information. Und darauf hat, denke ich, diese neue Entwicklung der Technologie einen großen Einfluss gehabt. Hinzu kommt, dass wir uns ständig updaten müssen. Das hat auch viel mit unseren Ängsten zu tun, mit unserem Stress zu tun. Und der Brexit wirkt überhaupt nicht wie ein langfristig ausgedachtes Projekt, sondern eher etwas, was von Minute zu Minute geschieht, was immer wieder nur abgedatet wird. Und diese Unmittelbarkeit oder diese Dringlichkeit, die immer behauptet wird von den Brexit-Befürwortern, steht da für sich. Und man merkt nicht, dass es sich hier um etwas handelt, das man vielleicht jahrelang hätte sehr diplomatisch und politisch begleiten müssen, eben einen Prozess.
Sind denn Ihrer Meinung nach die Ideologien oder die festgefahrenen Positionen, die kaum noch zu überwindenden Gegensätze in Großbritannien stärker als in anderen Ländern?
I don't know if it's stronger than in other countries, but I think.
Also ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern aussieht, aber in Großbritannien gab es bei der Brexit-Frage ja nur diese beiden großen Lager, das Leave-Lager und das Remain-Lager, also die, die raus wollten und die, die bleiben wollten. Das hatte aber auch ganz viel mit anderen sozialen und politischen Empfindungen zu tun. Zurückblickend müsste man sagen, nach dem Referendum hätte man eigentlich aufhören müssen, diese ganz extremen Haltungen einzunehmen. Es hätte eigentlich zu einer Alternative kommen müssen, dass man versucht, die Details des Deals herauszuarbeiten. Was aber wirklich geschehen ist, ist eigentlich, dass sich die Gegner in Schützengräben verbarrikadiert haben und immer extremer eigentlich nur auf ihrer Position festgehalten haben. Und das wiederum halte ich für ein globales Phänomen. Donald Trump beispielsweise ist ein Vertreter dieser Politik. Es soll niemals verhandelt werden. Man will immer nur Stärke zeigen und das vergiftet eben die Atmosphäre. Am Ende soll es also nur einen Sieger geben und gar kein Abkommen mehr. Und das verfälscht dann am Ende eigentlich auch das Ziel, weil das Ziel nur noch der Sieg ist.
Aber auch durch Ihren Roman stolpern ja Figuren, die zum, irgendwie vom Typ her Nigel Farage erinnern könnte. Denn Boris Johnson zum Beispiel nicht auch eine gute Romanfigur sein?
I suppose anyone who has that level of hubris.
Ich glaube, jeder, der so arrogant ist und der eine Maske trägt, die seine Unfähigkeit verbirgt, macht einen wunderbaren Romanhelden. Mir ging es aber eigentlich weniger um die Satire über Individuen, weil ich finde, Individuen kommen und gehen. Mir ging es mehr darum, was ihre Ideen auslösen und was von ihren Ideen übrig bleibt. Und meine große Befürchtung beim Brexit ist einfach, irgendwann wird der Brexit vorbei sein. Und Boris wird nicht mehr Premierminister sein und Nigel Farage hat auch nichts mehr, für das er Kampagnen führen kann. Aber es wird andere Debatten geben, die darauf basieren, beispielsweise Debatten gegen Migranten oder dass Großbritannien wieder einen Platz in der Welt einnehmen muss. Und diese Kleingeistigkeit, die durch den Brexit hochgespült wurde, das ist etwas, was mittlerweile zum Mainstream gehört. Und meine Befürchtung besteht einfach darin, dass die Ideen überleben werden, wenn die Politiker vielleicht in Kürze keine Rolle mehr spielen, eben überleben. Und das macht mir Sorgen.
Sie haben, Sam Byers, in einem Interview gesagt, in Großbritannien zu leben sei eine Art Experiment. Was denken Sie, wie dieses Experiment ausgehen wird?
I think the problem is we don't know how the experiment will end because we don't know what the aim of the experiment is.
Das Problem ist einfach, dass wir es nicht wissen. Wir wissen aber auch nicht, was das Ziel dieses Experiments ist. Als David Cameron das alles angestoßen hat, ging es ihm ja eigentlich nur darum, seine Position innerhalb der eigenen Partei zu stärken. Keiner hatte ja sich jemals damit auseinandergesetzt, was es wirklich bedeuten würde, wenn man Europa verlässt. Und meine Sorge ist eben, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, was wir wollen und auch gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich noch tun. Und wir nehmen einfach eine Position ein, ohne irgendwie dafür eine Lösung zu finden. Und das ist daher auch kein Experiment mehr, sondern es ist wie eine kollektive Improvisation. Und wie die enden wird, das weiß keiner.
I suppose it's not even really an experiment at this point. It's more like a continuous collective improvisation. And so, you know, we just don't know where that's going to end up.
Sam Byers, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you very much, Mr. Byers.
Thank you. Bye.
Bye. Bye. Vielen Dank auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann. Und das Buch von Sam Byers ist unter dem Titel Schönes Neues England bei Klett-Cotta erschienen und kostet 24 Euro.